Hörzeitschrift des Blindenapostolates Südtirol vom August 2024. Dies ist eine Daisy-CD bestehend aus zwei Ebenen. Inhalt: Hörbriefkontakte vom August 2024. Wir wünschen gutes Abhören.
Kontakte. Ein Hörbrief, herausgegeben vom Blindenapostolat Südtirol mit Sitz im Blindenzentrum St. Raphael, Schießstandweg 36, 39 100 Bozen. Telefon 0471 44 23 23. Internet www.blindenzentrum.bz.it.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 234. Ausgabe des Hörbriefs Kontakte vom August 2024. Zu dieser vielseitigen und kulturell interessanten Sommerausgabe begrüßt euch ganz herzlich die Veronika. Diese Ausgabe steht ganz im Zeichen von Urlaub, Wasser, Sand, Sonne und Information. Was genau erwartet euch aber? Wir beginnen mit dem Terminkalender, den euch Katrin Lunger, Mitarbeiterin im Blindenapostolat, vorliest. In der Rubrik vom Blindensport hört ihr die Einladung zum Schachturnier im November. In der Rubrik vom Blinden- und Sehbehindertenverband hört ihr einen Bericht über den Mehraufenthalt des Blindenverbandes in Tirrenia. In der Rubrik Blick ins Blindenzentrum hört ihr die Einladung zur Projektwoche Wie aus Lehre Freiraum wird mit Veronika Jors und Stefan Rehmann, die vom 10. bis 16. November stattfinden wird. In der Rubrik Zu Gast im Blindenzentrum liest euch Heidi einen Bericht über die diesjährige Bergwanderwoche vor, welche vom 1. bis 7. Juli stattgefunden hat. In der Rubrik Kinderzeit erzählen euch Dagmar und Viola über ein Projekt mit blinden und sehbehinderten, mehrfach behinderten Kindern im Schwimmbad des Blindenzentrums. Und in der Rubrik Aus dem Apostolatsleben berichtet Gabi ausführlich über die Kulturreise nach Sardinien. Wir wünschen euch gutes Abhören.
Terminkalender.
Veranstaltungen 2024. Vom 24. bis 31. August Internationale Begegnungswoche für hörsehgeschädigte Menschen in Brixen. Vom 31. August bis 1. September zweitägiger Tandemausflug der Blindensportgruppe Südtirol. Vom 8. bis 14. September Bergwanderwoche des Blinden- und Sehbehindertenverbandes im Nonstal. 21. September Grillfest für blinde und sehbehinderte Kinder und ihre Familien im Blindenzentrum. Vom 28. September bis 5. Oktober Herbstfreizeitwoche im Blindenzentrum. 1. Oktober Raphaelsfeier im Blindenzentrum. 4. Oktober Kegelmeisterschaft im Blindenzentrum. 11. Oktober Einkehrtag der kamelianischen Familie im Blindenzentrum. 11. Oktober Dörkelen der Blinden- und Sehbehinderten Amateursportgruppe Südtirol. Vom 17. bis 20. Oktober Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der katholischen Blindenvereinigungen im deutschen Sprachraum ARGE in Salzburg. 9. November 49. Internationales VSS Raiffeisen Torballturnier in Bozen. Vom 10. bis 16. November Projektwoche mit Stefan Rehmann und Veronika Joas im Blindenzentrum zum Thema Wie aus Lehre Freiraum wird. Vom 21. bis 24. November 31. Internationale Schachmeisterschaft im Blindenzentrum. Vom 29. November bis 1. Dezember, Herbstwochenende im Blindenzentrum. 15. Dezember, vorweihnachtliche Feier der Landesgruppe Südtirol des italienischen Blinden- und Sehbehindertenverbandes im Blindenzentrum. Vom 19. bis 26. Januar 2025, Langlaufwoche der Blinden- und Sehbehinderten-Amateursportgruppe Südtirol im Xiesertal.
Regelmäßige Angebote: Wöchentliche Tandemfahrten im Sommer. Immer mittwochs um 18 Uhr wird vom Blindenzentrum aus gestartet. Monatstreffen ab Oktober finden am ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr die Treffen in deutscher Sprache und am jeweils dritten Dienstag des Monats um 15 Uhr jene in italienischer Sprache im Blindenzentrum statt.
Blindensport.
Es folgt nun die Einladung zur 31. Internationalen Schachmeisterschaft im Blindenzentrum St. Raphael.
Liebe Freunde, liebe Schachkollegen, das traditionelle internationale Schachturnier im Blindenzentrum St. Raphael in Bozen soll auch heuer wieder, diesmal als 31. Ausgabe, stattfinden. Das Turnier findet von Donnerstag, 21. November, mit Beginn der ersten Partie um 16 Uhr bis Sonntag, 24. November 2024 im Blindenzentrum St. Raphael statt. Es ergibt sich ein freier Nachmittag am Samstag. Es wird in 8 Runden im Schweizer System mit einer Stunde Bedenkzeit pro Spiel gespielt. Spielmaterial und Notationsmaterial sind selbst mitzubringen. Wer eine Blindenschachuhr hat, soll sie bitte mitbringen. Die Austragung der Spiele sowie das Mittag- und Abendessen finden jeweils im Blindenzentrum St. Raphael, Schießstandweg 36 in Bozen statt. Die Unterkunft der Spieler und deren Begleiter erfolgt direkt im Blindenzentrum. Ein Tag Unterkunft mit Verpflegung der Spieler wird auch heuer wieder von der BSSG Bozen übernommen. Die Zimmerpreise sind folgende: 69 Euro pro Person in Vollpension im Doppelzimmer oder 79 Euro pro Person in Vollpension im Einzelzimmer. Die zusätzliche Einschreibegebühr für das Turnier beträgt 50 Euro. Die genaue Programmübersicht folgt in einem nächsten Schreiben. Falls gewünscht, besteht natürlich auch wieder die Möglichkeit, den Urlaub zu verlängern. Aus organisatorischen Gründen erwarten wir die Anmeldungen bis 31. August 2024. Bitte melden Sie sich unter 0039 4471 442326 oder E-Mail info@blindenzentrum.bz.it an. Wir freuen uns sehr, wieder als eine richtig große Gruppe beieinander zu sein. Für das Blindenzentrum und die Sportgruppe Nikolaus Fischnaller.
Vom Blinden- und Sehbehindertenverband.
Vom 16. bis 29. Juni 2024 fand der alljährliche Mehraufenthalt der Landesgruppe Südtirol des Blinden- und Sehbehindertenverbandes statt. Ihr hört nun einige Stimmen der über 40 Teilnehmer, welche von den Eindrücken der 2 Urlaubswochen erzählen.
Hallo, grüß dich, du bist die Eva. Wir sind alleweil am Meer in Tirrenia. Wir sind noch bis zum 29. Juni da. Und ich denke jetzt ganz kurz einige Eindrücke sammeln.
Grüß dich, ja, da ist der Willi. Mir hat es ganz gut gefallen, das Meer. Das Wetter war nicht so ganz so schön. Die erste Woche war ziemlich schön. Man hat gut schwimmen gekannt. Das Meer war nicht so wellig. In der zweiten Woche haben wir jetzt ein paar Mal ein Gewitter und ein bisschen Regen gehabt. Aber man kann sich ja die Zeit vertreiben. Es gibt einen Raum, wo man kann Showdown spielen, Radl fahren, Gewicht heben und halt solche zwei Laufbandler sein, dass man wieder laufen kann, die was gern laufen tun. War auch ganz interessant. Und ich habe halt ein paar Mal Showdown gespielt. Dann waren wir einmal in Tirrenia oben. Halt, da gibt es ja so eine Art Wasserpark. Das ist wie so ein Freiboot mit ein paar Wasserrutschen, das war auch ganz toll. Da gibt es auch dann verschiedene Höhen, habe ich auch gemacht und hat mir auch gut gefallen. Da sind wir reingerutscht, das geht da anders kurvig zur Sache. Aber war ganz interessant, ja. Und jetzt Samstag werden wir halt dann wieder heimfahren.
Hallo, da ist die Anne. Das Wetter ist angenehm für mich, nicht zu heiß, dann kann man es richtig genießen und die Nacht auch gut schlafen. Vielen Dank.
Hallo, ich bin die Hertha. Ich bin das erste Mal bei der Gruppe dabei und ich finde es super, super schön.
Ja, es ist ganz wunderbar da. Ein schönes Hotel, kurzer Weg zum Strand, schöne Dünen, schönes Wasser. Ein bisschen das Wetter lässt uns ein bisschen nach. Aber ist eh besser als ganz zu heiß. Also ich bin ganz super zufrieden. Und wir fühlen uns sehr wohl miteinander. Ich bin die Marta, Eli Costa.
Ja, ich bin die Gabi. Ich muss auch feststellen, dass es fein ist in der Gruppe. Alle helfen einander. Ich bin heuer ohne Begleitung leider. Aber ich habe noch jemanden, der mir wieder weiterhilft. Und da kommen auch Selbstständige wie unterwegs sein. Es sind überall Handläufe oder so Leitlinien und das ist fein. Und eben, wir genießen das Schwimmen. Jetzt ein paar Tage können wir nicht gekannt schwimmen, weil es ein wenig kiel ist. Das heißt,
die rote Fahne.
Manche sind schon leichter schön gegangen. Und ja, ich genieße das Schwimmen und das gute Essen und die Gesellschaft und das ist richtig fein und ein feiner Urlaub. Vielen Dank.
Mi dispiace per quelli che non sono venuti il primo anno, mi sto divertendo, a parte il tavolo, ma sai come si può sopportare tutto?
Sì.
Gente simpaticissima, ci verrò il prossimo anno se mi vogliono ancora.
Simpaticissime.
Grazie di tutto.
Ja, grüezi, hier ist die Barbara. Ich bin jetzt früher auch wieder am Meer da und bin jetzt schon 15 Mal mindestens, fast 20 Mal da. Und früher haben wir mit dem Wetter mitgegangen, so, aber heim fangen wir schon alleweil wieder etwas um. Ich bin ein paar Mal im Wasser schon gewesen und die Tirrenia oben spazieren, ein Eis lesen, so wie halt alle Jahre. Und Essen ist halt allem noch gut und ja.
Blick ins Blindenzentrum.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auf der letzten Ausgabe haben Stefan Rehmann und ich euch über die Projektwoche zum Thema Selbstsicherheit im Alltag berichtet, welche im April stattgefunden hat. Heute möchte ich euch alle ganz herzlich zu unserer nächsten Projektwoche im November einladen. Dazu lese ich euch jetzt die Einladung vor. Projektwoche zum Thema, wie aus Leere Freiraum wird. Tage zur inneren Stärkung im Blindenzentrum St. Raphael vom 10. bis 16. November 2024. Das Blindenzentrum St. Raphael lädt Sie zu einer Kurswoche zur inneren Stärkung mit Selbsterfahrung ein. Eingeladen sind alle Interessierten aus Südtirol, Österreich, Schweiz und Deutschland. Im Leben erfahren wir vielfältige Verluste und Veränderungen. Wir nehmen immer wieder Abschied von Orten, Personen, Aufgabenfeldern und Lebensphasen. Abschiede, Loslassen und Leere können uns mit Trauer erfüllen und uns hadern lassen. Am Ende einer Beziehung, beim Verlust der Arbeit, im Wechsel des Wohnortes, beim Tod eines lieben Menschen oder wenn die eigene Gesundheit und Kraft an Grenzen stößt. Gutes Loslassen und gesundes Trauern verwandeln Leere in Freiräume, die neues Leben eröffnen. Diesem Verwandeln nehmen wir uns in dieser Kurswoche zur inneren Stärkung an. Gefühle sind wahr und haben eine Botschaft, die wahrgenommen werden will. Leere, eine Zumutung. Manchmal trittst du mit leisen Schritten in unser Leben und gehst ein Stück Weg mit uns. Manchmal nimmst du uns wie eine Diebin Vertrautes, Menschen, Orte, Lebensinhalte, und wir erleben uns beraubt. Manchmal legst du deine Hand liebevoll auf eine Schulter und zwingst uns sanft loszulassen. Leere, eine Chance. Leerräume werden zur Chance, wenn sie zu Freiräumen werden. Sie lassen sich neu füllen und machen neues Leben möglich. Mit freien Händen können wir handeln, teilen und uns vielleicht offener mit Menschen verbinden. Dieser hoffnungsvollen Perspektive entsprechend wollen wir Sie in dieser Woche auf dem Weg zu einer inneren Befreiung unterstützen und motivieren. Dafür planen wir Selbsterfahrung mit professioneller Begleitung durch zwei Referenten und viel Freiräume. Das Blindenzentrum St. Raphael und die Gruppe der Teilnehmer und Teilnehmerinnen schaffen den äußeren Rahmen dafür. Wir bieten während den 5 Kurstagen 2 bis 3 Gesprächstermine mit Veronika Jors oder Stefan Rehmann, täglich 2 abgestimmte thematische Impulse, Zeit der Stille, Meditationen und imaginative Elemente sowie Achtsamkeitsübungen in der Natur. Der Austausch in der Gruppe und gesellige Momente dürfen ebenfalls nicht fehlen. Für die Organisation und psychologische Begleitung sind Veronika Jors und Stefan Rehmann verantwortlich. Beide kennen die spezifischen Herausforderungen einer Sehbehinderung, verfügen über einen psychologisch-psychotherapeutischen Fachtitel und langjährige klinische Berufserfahrung. Im Blindenzentrum wohnen sie in einer familiären Atmosphäre, in komfortabel und modern ausgestatteten Einzel- oder Doppelzimmern mit Dusche, WC, Haartrockner, Telefon und Fernseher. Unsere Küche verwöhnt sie mit italienischen und Südtiroler Gerichten. Entspannende Stunden genießen sie in unserem modernen Hallenbad, dem Fitnessraum und auf Anfrage in der Sauna. Durch zahlreiche Orientierungspunkte im Haus und im großzügig angelegten hauseigenen Park finden sie sich auch ohne Begleitung zurecht. Leistung und Preise. Datum 10. bis 16. November 2024, Anreise nachmittags bis 18 Uhr. Preis für 6 Tage Vollpension und Rahmenprogramm 570 Euro im Doppelzimmer, Einzelzimmerzuschlag 70 Euro. Einzelzimmer sind begrenzt. Für Südtiroler gibt es eine Vergünstigung, nähere Informationen dazu bei Veronika Jors. Lust bekommen auf eine besondere Woche ganz im Zeichen der inneren Stärkung? Dann reservieren Sie sich gleich Ihren Platz unter der Telefonnummer 0471 44 23 23 oder 0039 0471 44 23 26 oder per E-Mail info@blindenzentrum.bz.it. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Anmeldeschluss ist der 16. Oktober 2024. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Woche findet nur statt, sofern die erforderliche Mindesteilnehmerzahl erreicht wird. Wir freuen uns auf Sie.
Zu Gast im Blindenzentrum.
Bericht zur Bergwanderwoche im Blindenzentrum St. Raphael mit dem Titel Almen sehen, Panoramawege mit einem Schuss guter Bergluft vom 1. Juli bis 6. Juli 2024. Die Bergwanderwoche begann dieses Jahr am Montag mit der Ankunft aller Teilnehmer. Nach einem herzlichen Willkommen und einer Hausrunde fand eine Vorstellungsrunde statt, bei der sich die Teilnehmer gegenseitig kennenlernten. Es wurden wichtige Informationen über das Programm der Woche mitgeteilt und die Teilnehmer konnten sich auf die bevorstehenden Erlebnisse einstimmen. Am Dienstag stand eine Ganztagswanderung auf dem Programm. Die Gruppe fuhr mit der Mendelbahn zum Mendelpass und wanderte hinauf zum Berg Groen. Diese Wanderung bot beeindruckende Landschaften und ein Gefühl der Freiheit. Unterwegs gab es Pausen, in denen die Teilnehmer die Umgebung in Ruhe genießen und sich stärken konnten. Der Mittwoch begann etwas entspannter mit einer Halbtagswanderung am Nachmittag. Die Teilnehmer machten einen Rundweg am Langfenn auf dem Salten. Am Donnerstag führte die Gruppe eine weitere Ganztagswanderung durch. Diesmal ging es nach Kolon, einem kleinen Dorf oberhalb von Bozen. Die Anreise erfolgte mit der Kolerer Bahn, einer der ältesten Seilbahnen der Welt. Die Wanderung selbst bot abwechslungsreiche Wege und wunderbare Aussichten. Der letzte Tag der Bergwanderwoche begann mit einer Halbtagswanderung am Vormittag zur Kirche St. Hippolyt, oberhalb von Diesens. Diese Wanderung bot den Teilnehmern die Möglichkeit, die Woche aktiv ausklingen zu lassen. Am Nachmittag traf sich die Gruppe zu einem gemütlichen Beisammensein bei Eiskaffee auf der Terrasse im Blindenzentrum. Es war eine schöne Gelegenheit, die Erlebnisse der Woche Revue passieren zu lassen, Erfahrungen auszutauschen und neue Freundschaften zu vertiefen. Ein besonderer Dank geht an die fleißigen Begleitpersonen.
Kinderzeit.
Die beiden Frühförderinnen des Blindenzentrums St. Raphael, Dagmar Pichler und Viola Nucci, erzählen nun von ihrem Projekt Schwimmstunden für blinde und sehbehinderte Kinder. Das Projekt wird in den Sommermonaten im hauseigenen Schwimmbad des Blindenzentrums durchgeführt.
Unser Team der Frühförderung organisiert heuer im Sommer zum ersten Mal gemeinsame Schwimmstunden für Kinder mit Mehrfachbehinderung und Sehbeeinträchtigung oder Blindheit. Im Wasser können sich die Kinder leichter bewegen und so die Muskeln stärken. Wir helfen den Kindern, sich langsam ans Wasser zu gewöhnen und nutzen spezielle Hilfsmittel. Eine vertraute Person wie die Mutter ist dabei und gibt den Kindern Sicherheit. Schwimmen stärkt nicht nur den Körper, sondern auch das Selbstbewusstsein. Es fördert auch die Kommunikation und emotionale Entwicklung zwischen Mutter und Kind. Außerdem können die Eltern bei den Treffen Erfahrungen austauschen. Wir freuen uns auf die Schwimmstunden und die positive Wirkung auf die Kinder.
Die Aktivität im Wasser wird im Becken mit einer Temperatur von 30 Grad Celsius durchgeführt. Wir benutzen einige Utensilien zur Unterstützung, wie zum Beispiel Schwimmnudeln oder schwimmende Matten. Die Arbeit im Wasser wird nach den Eigenschaften des Kindes geplant und strukturiert und richtig eingesetzt, stellt das Wasser die Möglichkeit dar, ein Wohlbefinden zu erreichen, das über das Physische hinausgeht. Es ist einfach wichtig, dass das Kind sich das Eintauchen wie möglich des eigenen Körpers und des Atems bewusst wird. Wasser vergrößert den Bewegungsradius, es übt verschiedene Reize auf den Körper aus und verhilft, ihn besser wahrzunehmen. Und dank des Auftriebs sind im Wasser Bewegungen möglich, die Gehbehinderte nicht oder schlecht ausüben können. Und im Wasser ist einfach jedes Kind frei und beherrscht das Schweben in Rückenlage und wenn auch mit Unterstützung und manchmal auch unabhängig. Beim gemeinsamen Spielen mit den Kindern im Wasser sind Musik, Geräusche und Töne das oberste Gebot. Es macht einfach Spaß und es erweist sich als entscheidend im Fall von blinden Kindern, die dazu noch eine taktile Erkundung des Beckens brauchen. Für Kinder, die einen Sehrest haben, werden auch visuelle Orientierungspunkte in kräftigen Farben eingesetzt. Zum Beispiel fällt mir jetzt ein, die gelben Schwimmbretter, die rund um den Becken positioniert werden. Und uns geht es einfach um das Wohlbefinden der Kinder und dessen Eltern. eine gemeinsame Schwimmstunde im Schwimmbad des Blindenzentrums zu verbringen, wo es leise und gemütlich ist, kann sehr schöne Entspannungsmomente uns alle schenken. Vielen Dank all den Eltern, die einfach gerne mitgemacht haben.
Aus dem Apostolatsleben.
Grüß euch alle miteinander, da ist die Gabi. Es freut mich, dass ich euch heute wieder meine Eindrücke von der Reise erzählen kann, die wir vom 25. Mai bis zum 1. Juni nach Sardinien gemacht haben. Ich verfasse die Berichte allem ganz gern, weil ich so gezwungen bin, daheim noch ein bisschen an die Reise zu denken, das ein und andere nachzulesen und zu vertiefen. Und so kann ich noch lange nachhängen an den schönen Erlebnissen. Es sind ja allem ganz schöne Erlebnisse. Sardinien war schon lang ein Wunschziel, wenn es darum gegangen ist, wo die nächste Kulturreise vom Blindenapostolat hingehen soll. Und heuer endlich ist der Wunsch in Erfüllung gegangen. Am 25. Mai haben 40 Personen aus Südtirol, Österreich und Deutschland in Brixen bzw. in Bozen in Reisebus bestiegen. Vorausschicken muss ich, dass trotzdem, dass es eine so große Gruppe gewesen ist, alle ihren Beitrag geleistet haben, dass alles allem ganz reibungslos ablaufen hat können. Und die Gruppe ist so eine ganz schöne Gemeinschaft zusammengewachsen und das ist eine ganz feine Atmosphäre gewesen. Am Steuer vom Reisebus war der Daniel, der schon öfters mit uns auf Reisen gewesen ist. Eigentlich ist er zwar nicht mehr als Buschauffeur tätig, aber er hat sich bereits erklärt, die Fahrt mit uns zu unternehmen und Hell hat uns besonders gefreut. Die Abfahrt war begleitet, sagen wir, von einem kräftigen Regenguss, wie es in die Wochen davor viele gegeben hat. Aber das hat unserer guten Laune keinen Abbruch getan. Also wir mit großen Hallo sind alle eingestiegen, haben die alten Bekannten begrüßt und neue Gruppenmitglieder willkommen geheißen. Die Fahrt ist nachher allem Edge entlang gegangen und in Richtung Süden und dann durch die Poebene durch und durch lange Tunnels unter den Apennin durch bis in die Toskana. Unser erster Programmpunkt war der Besuch von der Stadt Lucca. Lucca hat 90.000 Einwohner und die Stadt ist geprägt von den reichen Kaufleuten, die dort gelebt haben und sich seinerzeit in Seidenhandel gewidmet haben und mit denen eben reich geworden sein. Die Altstadt ist umgeben von einer Stadtmauer, die was 4 Kilometer lang ist. Oder besser gesagt ist es eigentlich ein breiter Verteidigungswall, 12 Meter hoch. Und der Verteidigungswall ist eben begrünt und oben seit dem 19. Jahrhundert gibt es auf der Stadtmauer eine Promenade. Wir sind also durch die Porta San Donato in die Altstadt eingegangen und gleich eben auf die Stadtmauer. Oben sind wir eine Weile spaziert durch die Alleen, was es oben gegeben hat, und haben da über die Mauern von Lucca schauen können. Sind eben spaziert nachher bis zur Porta Santa Maria und dann sind wir von der Mauer wieder an und sind auf die Piazza dell'Anfiteatro gegangen. Das ist ein ellipsenförmiger Platz und man kommt zu dem Platz durch 4 so Rundbögen. Also wir sind durch einen von den Rundbögen eine. Zur Zeit von den Römer war da das Amphitheater. Heutzutage ist der Platz umgeben von Häusern und es gibt ganz viele Lokale. Wir haben da eben nachher unsere Mittagspause gemacht. Am Nachmittag haben wir nachher unseren Spaziergang durch die engen Gassen und Straßen von Lucca weiter fortgesetzt und haben dann weitere Sehenswürdigkeiten gesehen. Zum Beispiel in 45 Meter hohen Uhrturm von der reichen Kaufmannsfamilie, die haben Guinigi geheißen. Auf der Spitze von dem Turm ist eben ein Gartenunglück und es sind eben 7 Steineichen gepflanzt. Weiters haben wir die gotische Kathedrale San Martino gesehen und auch die Kirche San Michele in Foro. Das sind leider 2 von 99 Gotteshäusern, was es da in der Stadt gibt. Später sind wir nachher weitergefahren, halb in Richtung Süden bis nach Livorno. Und dann haben wir nachher samt in so einen Reisebus eingeschifft auf die Fähre nach Sardinien. Der Großteil von der Gruppe hat sich dann an Deck versammelt, um eben zu beobachten, wie wir aus dem Hafen auslaufen. Begleitet haben uns ein paar kreischende Möwen, die was da durch die Luft gesegelt sind. Ganz wunderschön haben uns die Begleiter beschrieben, wie der rote Feuerball, was die Sonne war eben, ins Meer eingesunken ist und wie der Himmel dann gelb und orange gefärbt gewesen ist. Nach dem Naturschauspiel haben sich die einen und die anderen in die Kabinen verzogen, um sich ganz von dem sanft schwankenden Schiff in den Schlaf wiegen zu lassen. Andere haben sich wohl in laute Nachtleben auf der Fähre gestürzt. Wie uns der Herr, der uns in oben davor die Kabine gesagt hat, sind wir dann um 6:30 am nächsten Tag, haben wir unser Schlafgemach wieder verlassen und haben in einem von den Restaurants auf der Fähre gefrühstückt. Draußen ist es schon hell gewesen und es war auch schon Land in Sicht. Um 7:30 sind wir nachher in Golfo Aranci ankommen. Das ist bei Olbia an der Nordostküste. Und da haben wir nachher die Insel Sardinien betreten. Sardinien ist die zweitgrößte Insel von Italien und ist knapp 300 Kilometer lang und 150 Kilometer breit. Wir haben bald auch einen Johannes getroffen, das ist der Sohn von Nikolaus. Und er hat ja das Jahr ein Reiseprogramm zusammengestellt und vieles im Vorhinein eben vorgemerkt und gebucht. Er war also unser Reisebüro. Auch unseren Reiseleiter haben wir getroffen, der uns nachher die nächsten Tage fast die ganze Zeit auf Sardinien begleitet hat. Er heißt Luis, hat er sich vorgestellt. In seinem Ausweis stand zwar Luigi, aber nachdem er ein katalanischsprachiger Sarde ist, nennt man ihn in Luis. Im Laufe von den Tagen haben wir in Luis dann als ein Original kennengelernt, der ganz naturverbunden ist und der uns gern die Eigenheiten von Sardinien, seiner Heimat eben, gezeigt hat. Oft hat er auch betont, dass er ein Schamane ist und die Kräfte von der Natur schätzt. Einmal, weil er unsere Gruppe jemanden vorgestellt hat, hat er gesagt, dass wir aus Südtirol seien und dass wir Italiener leisem seien, wenn es uns gerade in den Kram passt. Fast wie die Sarden, hat er gesagt. Unsere Fahrt ist der Nordostküste entlang weitergegangen, durch Macchia-Landschaft bis zur Costa Smeralda. Die Gegend da, das ist ein Küstenstreifen von ungefähr 50 Kilometer, war früher sumpfig und es hat die Malaria geherrscht und das Land war eigentlich wertlos. Bis finanzkräftige Investoren gekommen sind und den Küstenstreifen um einen Spottpreis gekauft haben und seien dann mehrere Nobel Badeorte entstanden. Zuerst haben wir Halt gemacht in Porto Rotondo. Das ist einer von den bescheideneren Orten an der Costa Smeralda. Da hat uns der Luis viele blühende Sträucher gezeigt, wie wir sie bei der Reise eigentlich nachher auch oft angetroffen haben. Zum Beispiel duftenden Jasmin oder die Oleander, Bougainville, was eigentlich zwar nicht typisch sein für Sardinien, aber halt auch da viel wachsen, Mastik und vor allem auch, was sehr typisch ist, Wacholder und die Myrte. Am Hofen, der ist in so einer Bucht gelegen, die was fast ganz abgeschlossen war vom Meer, haben die einen einen Kaffee genossen und die anderen haben an der Mole entlang einen Spaziergang unternommen und die Segelboote betrachtet, die was da an, vor Anker gelegen sind. Später sind wir nachher weitergefahren nach Porto Cervo. Das ist der Hauptort von der Costa Smeralda. Der Name kommt daher, weil der Ort in einer Bucht liegt, die ganz weit verzweigt ist und ausschaut wie ein Geweih von einem Hirsch. Da sind wir nachher umgestiegen auf einen Touristenzug. Der Luis hat es eine Bimmelbahn genannt und über Tonband ist uns der Ort beschrieben worden und es ist uns erzählt worden, welche Persönlichkeiten, bekannte Persönlichkeiten, international aus Film, Sport oder Politik, da ihre Ferienvillen haben. Die Bauwerke waren aus grauen oder rosa Granit erbaut, ganz mit der verspielter Architektur, mit Türmeln und so. Und das hat eigentlich alles ganz gut in die Landschaft eingepasst. Wir haben noch einen Stopp gemacht bei der Kirche Santa Maria di Stella Maris, wo wir auch kurz beim Sonntagsgottesdienst dabei gewesen sind. Aber jedenfalls die Kirche war auch ganz eigen, so als so architektonisch. Für die Mittagspause sind wir ein bisschen ins Landesinnere gefahren, nach Tempio. Und am Nachmittag haben wir dort in der Nähe eine Korkmanufaktur besucht. Es ist uns erklärt worden, wie der Kork gewonnen wird. Und zwar ist das eine ganz schweißtreibende Handarbeit. Mit einer eigenen Axt wird da so Rinde eben, so 7-8 cm stark, die starke Schichten von der Rinde abgeschält vom Baum. Gesetzlich ist vorgeschrieben, dass das nicht öfters passieren darf als alle 11 Jahre, um die Korkeichen nicht zu schädigen. Aus dem Material werden nachher Flaschenstöpsel hergestellt oder Fußböden, Tapeten oder sogar Textilien, Schuhsohlen und so weiter. Sie haben uns auch gezeigt, wie sie Vasen mit Kork verkleiden und es hat im Shop eben dann verschiedene Sachen mit Kork eingebundene Notizblöcke oder Taschen oder Figuren oder Schachteln und so weiter zu kaufen geben. Später sind wir nachher weitergefahren nach Alghero an der nördlichen Westküste. Da haben wir unser Hotel besucht und nach dem Abendessen sind wir nachher zum Strand spaziert, der so 10 Minuten weg gewesen ist. Es war ein Sandstrand an der Bucht. Das Wasser war ganz ruhig, ist da gelegen. Und so haben ein paar auch ein Bad gewagt, obwohl das Meer eigentlich recht kühl noch gewesen ist. In die weiteren Tage, wo wir in Alghero untergebracht gewesen sind, hat der Spaziergang zum Strand und eventuell Schwimmen zum Abendprogramm gekehrt. In Muntik haben wir in Alghero verbracht. Das ist die Heimatstadt von Luis und hat 47.000 Einwohner. Früher war Alghero eine Enklave von Haus Aragon und deswegen sprechen heute noch einige wenige Einwohner an katalanischen Dialekt. Ada Luis ist väterlicherseits eben katalanischsprachig. Die Mutter hat Sardisch gesprochen. Sardisch ist übrigens eine Sprache, die noch viel vom Latein übernommen hat. Und deswegen ist Sardisch eben interessant, sprachwissenschaftlich, und wird auch an die Universitäten gelehrt. Sardisch unterscheidet sich stark vom Italienischen. Luis hat uns durch die Straßen von Alghero geführt und hat uns hingewiesen auf die zweisprachigen Straßenschilder, wobei der italienische Nomen nicht allem die genaue Übersetzung vom katalanischen Nomen gewesen ist. Er hat uns erzählt von seiner Kindheit in der Stadt in die 60er Jahre und wie er und seine Freunde in die unterirdischen Gänge und Keller sich umgetrieben haben. Das historische Stadtzentrum von Alghero ist von einer Stadtmauer umgeben, der ist aus beigen Sandstein, und der Sandstein ist recht verwittert, weil es in Alghero oft starken Wind gibt. Die Altstadt liegt auf einem Felsvorsprung, der so in eine Bucht einreicht. Die Bucht wird abgeschlossen von offenem Meer durch eine Halbinsel, die heißt Capo Caccia. Die Halbinsel nennen sie auch in schlafenden Riesen. Wir sind da durch die Stadt gebummelt, durchs einstige Judenviertel bis zum alten Hofen. Bekannt ist Alghero auch wegen die Korallen, die was auch heute noch ein bisschen vor der Küste gefischt werden. Und überall hat es das sogenannte rote Gold zu kaufen gegeben. Am Nachmittag haben wir einen Bootsausflug unternommen zu den Capo Caccia. Da sind die Felswände 200 Meter vom Meer eben, haben sie sich erhoben. Ein Teil von der Gruppe ist in eine Tropfsteinhöhle gegangen, die heißt Neptungrotte. Da drinnen hat es eben einen Süßwassersee gegeben und wir sind durch die drei zugänglichen Säle, Trepp auf, Trepp ab, gekraxelt und haben uns erklären lassen, wie in Jahrmillionen die Tropfsteine eben entstanden sind durch einsickerndes Wasser und Ablagerungen. In 100 Jahren wächst also ein Tropfstein um 1 Kubikzentimeter. Am Dienstag haben wir nachher einen Ausflug ins Hinterland von Alghero gemacht. Die Landschaft da war von der Landwirtschaft geprägt. Es war aber ganz abwechslungsreich zwischen Wiesen, Äcker und Weinberge. Als erstes haben wir die Dreifaltigkeitskirche Sacargia besucht. Die ist aus dem 12. Jahrhundert und steht in der Mitte von der grünen, leicht hügeligen Landschaft. Außer der Kirche und ein paar Überreste von einem ehemaligen Kloster hat man da eigentlich aber nichts gesehen. Allerdings gespürt haben wir bald, dass das ein Kraftplatz ist. Die Kirche ist im pisanischen Stil erbaut. Das heißt, dass die Mauern sind eben abwechselnd aus hellem Sandstein und dunklem Basalt aufgebaut. Und so erscheint die Kirche eben schwarz-weiß gestreift. Das Innere war recht schlicht. Es hat da Freskos gegeben, Freskomalereien mit verschiedenen Christus-Darstellungen. Später haben wir nachher Norage besucht. Das sind prähistorische Turmbauten und die Wahrzeichen von Sardinien. Verstreut auf ganz Sardinien gibt es noch 7000 solche Norage. Es sind das bienenkorbförmige Steinbauten aus Basalt. Die sind mit einem Gewölbe abgeschlossen und sind ganz ohne Mörtel eben so aufgebaut. Die Norage haben in die Leit vor 3000 Jahren als zu Verteidigungszwecke gedient. Die Befestigungen können 2 bis 5 Türme haben Und um ein bisschen eine Vorstellung von den eigentümlichen Bauwerken ins Machen zu kommen, haben wir uns durch einen engen und niedrigen Gang einige Zwänge ins Innere von so einem Turm, der eigentlich recht gut noch erhalten war. Und wir haben gestaunt über die Jahrtausende alte Baukunst. Fürs Mittagessen sind wir zu einem Agriturismo gefahren. Das hat Su Ricreu geheißen. Und da in einem umgebauten Stodel haben sie uns nachher ein mehrgängiges Menü mit verschiedenen serbischen Gerichten aufgetischt. Der Höhepunkt von dem Menü war ein Spanferkel, das auf Myrtezweigen oder über Myrtezweigen und andere Kräuter gegrillt worden ist. Das ist sogenannte Porcheddu und das ist da als ein ganzes Einer gebracht worden und nachher mit recht viel Spektakel da vor uns zerteilt und verteilt worden. Zwischen den vielen Gängen sind wir wieder einmal ein bisschen ins Freie gegangen, um die Umgebung zu erkunden. Das war ganz eine friedliche Gegend auch. Es ist ein bisschen ein Liftel über den grünen Hügel hat geweht und in der Wiese unten sind ein paar Schafeln gewesen. Besonders stolz sind die Betreiber auf einen kleinen Kräutergarten gewesen, der eben ausgestattet war mit Schildern in Blindenschrift beschriftet. Nach dem ausgiebigen Mittagessen, das was praktisch den ganzen Nachmittag gedauert hat, haben wir uns gern einen Verdauungsschnaps servieren lassen. Und zwar hat es da gegeben in Myrta, das ist ein Likör, der aus den Blättern oder aus den Früchten von der Myrte gemacht wird. Und als Abschluss haben wir mit der ganzen Belegschaft, die Leute haben Mordsfreude mit ins gehabt, haben wir ein Erinnerungsfoto gemacht. Am Mittwoch in der Früh haben wir unsere Koffer gepackt und sind weitergefahren in Richtung Süden zu unserer nächsten Unterkunft. Die Fahrt ist gegangen über eine Küstenstraße, wo wir übers Meer und über zahlreiche Buchten haben Schaugen gekannt. Die Hänge auf der Seite waren eben bewachsen mit Macchia, wobei die Vegetation durch die starken Winde, die da in Sardinien oft und aus verschiedenen Richtungen wehen, ziemlich verkurvt gewesen ist, wie es der Luis genannt hat. Die Felsen waren aus Trachit, das ist also ein Vulkangestein, und die waren auch ganz stark verwittert von dem Wind und Wetter. Unser erster Programmpunkt war der Besuch von der Stadt Bosa. Das ist ein Stadtl von 15.000 Einwohnern. Um in die Stadt einzugehen, haben wir den Fluss Demo überquert. Von der Brücke aus haben wir in das kristallklare Wasser reingeschaut, wo die Fischlein aufgesprungen sind. Die Altstadt ist so über den Hügel auf, erbaut über holprige Kopfsteine. Oder vielmehr Katzenkopfpflaster, sind wir durch die engen Gassen und Straßen gegangen. Die Häuser waren ganz schmal, oft ein Zimmer pro Stockwerk und die Häuser waren ganz farbenfroh bemalt. Sie haben kleine Balkone gehabt mit schmiedeeisernen Gitter und es hat ganz viele Blumen und blühende Hecken und Sträucher eben geben in der Stadt. Am Nachmittag, nach der Mittagspause, sind wir nachher weitergefahren. Unterwegs haben wir beim Brunnenheiligtum Santa Cristina, das ist aus der Bronzezeit, eben halt gemacht. Wie die Norage sein, ist das Bauwerk auch aus großen Steinen erbaut, ohne Mörtel. Wir sind durch so eine steile Treppe unten gestiegen in das Heiligtum, wo unten eine Quelle war. Durch ein Loch, eine Öffnung im Gewölbe, scheint zu gewissen Zeiten die Sonne oder auch der Vollmond direkt aufs Wasser ohne Schatten zu werfen. Das Heiligtum und auch die Überreste von anderen prähistorischen Gebäuden ist umgeben von ganz alten, wilden, also nicht veredelten Olivenbäumen. Und auch da haben wir gespürt, einfach die Kraft, die von diesen mystischen Orten ausgeht. Sardinien ist zwar eine Insel und somit von Wasser umgeben, aber trotzdem ist Sardinien wasserarm. Es gibt kaum natürliche Süßwasserseen und das lässt auch ohne welchen Wert, dass es Wasser hat. Und man versteht auch, dass dem Wasser ein Ort der Verehrung so mal gewidmet worden ist. Im späten Nachmittag sind wir nachher in Oristano umgekommen. Das liegt an der südlichen Westküste, hat 30.000 Einwohner. Bevor wir unsere neue Unterkunft bezogen sind, haben wir die Stadt noch erkundet in einem ersten Bummel. Im Vergleich zu Bosa oder Alghero hat aber Oristano weniger reizvolles bieten können. Das Nennenswerteste ist die Stadtmauer mit einem Wehrturm, Torre San Mariano und Einfassungen bei den Fenstern und bei den Türmen, oder bei den Fenstern und bei den Tieren aus Trachit, dunklem Trachit und ganz viele wieder blühende Blumen und Hecken bei den Hausmauern. Das Programm für den Donnerstag hat Vormittag die Besichtigung von Ausgrabungen von der phönizischen Stadt Taros war vorgesehen. Die Stadt liegt auf einer Insel namens Sinis und das ist unweit von Oristano, nicht weit weg. Wir sind nachher bald vom Bus umgestiegen wieder auf so eine Bimmelbahn, die uns zur Spitze von der Halbinsel gebracht hat. Unterwegs sind wir aber ausgestiegen bei einer byzantinischen Kirche, die ist dem heiligen Johannes den Täufer geweiht. Das ist eine eher kleine Kirche mit einer Kuppel, erbaut aus Sandstein und hat ihre Ursprünge im 6. Jahrhundert. Architektonisch war die Kirche auch ganz eigenartig. Im Innern von der Kirche haben wir unter anderem ein Taufbecken gesehen, wo auf dem Boden von dem Becken ein Fisch eingemeißelt gewesen ist. Das ist ein Symbol bekanntlich für die ersten Christen. Die Bimmelbahn hat uns nachher weitergeführt bis zu einem Leuchtturm am Capo San Marco. Da ist die Halbinsel ganz spitz zusammengelaufen. Auf einer Seite, auf der rechten Seite, haben wir das offene sardische Meer gehabt und auf der linken Seite eine Lagune. Je nachdem, aus welcher Richtung der Wind kommt, ist da nachher auf einer Seite das Meer bewegter und auf der anderen Seite, auf der gegenüberliegenden Seite, nachher ganz ruhig. Überall, wo wir ans Meer gekommen sind bei unserer Reise, war das Wasser auch da ganz kristallklar, sodass man hätte am Grund eben die Sterne zählen können. Je nachdem, wie tief das Wasser war, war es hellblau, türkis bis dunkelblau. Die Küsten in Sardinien sind entweder steil abfallende Felsenküsten oder manchmal auch flach. Oder manchmal geht die Vegetation ganz bis ans Wasser, wo sie nachher in so ganz sumpfige Lagunenlandschaft mit vielen kleinen Inseln übergeht. Die Ausgrabungen, die wir nachher umgeschaut haben, die sind aus karthagischer und römischer Zeit, waren an so einem Hang zu sehen und wir sind den Hang entlang gewandert bis zum Wasser. Nach dem Ausflug in die Geschichte waren wir nachher auch froh, dass für Nachmittag unbeschwerte Stunden am Strand geplant gewesen seien. Vorher haben wir aber noch uns vom Luis verabschiedet und wir haben ihn herzlich gedankt für seine persönliche, ganz persönliche und originelle Begleitung in die letzten Tage. Dann haben wir unsere Strandsandalen umgezogen, die Schwimmsachen genommen und die noch recht blasse Haut mit Sonnencreme eingeschmiert. Die einen haben den Nachmittag verbracht mit Schwimmen und Planschen im Meer. Die anderen sind in Sand gelegen und haben sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Wieder andere haben einen Schirm und einen Liegestuhl gemietet. Manche haben einen langen Spaziergang entlang vom Wasser unternommen. Und wieder andere haben sich ein kühles Getränk oder ein Eis gegönnt und haben den Nachmittag auf der Strandpromenade verbracht. Der Freitag war dann schon der letzte Tag von unserem Aufenthalt in Sardinien. Sam sei mir dann noch ganz im Süden nach Cagliari gefahren. Das ist die Hauptstadt von der Region Sardinien und hat 168.000 Einwohner. Unsere Reiseleiterin da war die Gabriella, eine Frau, die in Sardinien lebt. Ihr Vater war Sarde und die Mutter ist von Innsbruck gewesen. Sie hat ganz gut Deutsch gesprochen und sogar eben auch Tirolerisch. Cagliari heißt, bedeutet die weiße Stadt. Die Altstadt ist auf drei Hügel am Meer erbaut. Die Gabriella hat in ihren Bus die bergwärts führende Straße aufgelotst und durch eins von den Stadttore haben wir nachher das historische Stadtzentrum betreten. Die Altstadt von Cagliari heißt Castello. Besonders sehenswert da ist die Kathedrale aus dem 13. Jahrhundert. Das Innere ist ganz reich im barocken Stil geschmückt. Wir sind dann gleich einmal eingegangen in die Krypta. Die ist eigentlich jüngeren Datums als die Kirche selber und ganz aus dem Felsen außer gemeißelt. Gewölbe sind 600 Rosetten zu sehen, die auch in Stein gemeißelt sind. Wir haben unseren Bummel unternommen durch die Straßen bis heute ans Hafenviertel Marina. Da haben wir noch Zeit gehabt, in eins von den vielen Geschäften oder Lokalen noch etwas zu essen oder noch ein letztes Souvenir zu kaufen. Nach der Mittagspause sind wir nachher noch San Sperate gefahren, das ist nicht weit von Cagliari, und da haben wir einen Klanggarten besucht. Da ist eben im ehemaligen Zitronenheim von elterlichen Hof von Künstler Pinuccio Sciola, der hat gelebt von 1942 bis 2016, da sind eben seine Werke ausgestellt. Das Besondere an den Kunstwerken ist eben, dass das ist aus seinen Steinen, die mit Einkerbungen so bearbeitet sind, dass wenn man sie mit einem anderen Stein berührt, dass die einen Ton von sich geben. Wir sind da nachher von einer Stelle zur anderen geschlendert, haben in den Klängen gelauscht, die sardischen Steine erzeugen und haben die friedliche Atmosphäre an den Ort einfach auf uns wirken lassen. Ein paar haben nachher noch einen Sinnesparcours besucht, bei dem es darum gegangen ist, mit verbundenen Augen, barfuß, zu erkennen, über welches Material das man drüber geht. Später haben wir nachher unsere Rückreise angetreten, und zwar sind wir eben zurückgefahren bis nach Oristano und dann diagonal durch die ganze Insel durch bis nach Olbia an der Nordostküste von Sardinien. Bei der Fahrt haben wir noch einmal einen Eindruck gekriegt, wie vielfältig die Landschaft auf der Insel ist. Da wechselt ab die Macchia, nachher klein strukturierte Landwirtschaft und nachher Wildnis, und zwar ganz abwechslungsreich. Im Landesinneren seien die Erhebungen nachher eigentlich recht schroff und man kann sie sogar Berge nennen. Was besonders beeindruckt hat, ist, dass man oft Kilometer und Kilometer gefahren ist, ohne dass man eine Siedlung ungetroffen hat. Höchstens ein paar Stallungen und sonst Landschaft, was jetzt da im Frühjahr auch ziemlich grün gewesen ist. Was man hingegen sehr zahlreich gesehen hat, waren große Schafherden, die da auf der Weide gewesen sind. Sardinien hat 4 Millionen Schaf und 1,5 Millionen Einwohner, wobei ein Viertel davon leben in und um Cagliari. Sardinien ist eine der am dünnsten besiedelten Gegenden von Europa. Am späten Abend ist unsere Fähre dann gestartet, zurück auf dem Kontinent. Mit der Wien Wehmut sind einige von uns auf dem Deck gestanden und haben nochmal der Insel gewunken, die was wir in den letzten Tagen als eine sehr eigene und eine wohltuende Gegend kennenlernen haben können. Im nächsten Tag, in der Früh, wieder um 7:30 Uhr, haben wir nachher in Livorno wieder das Festland betreten. Mit dem Bus sind wir noch ungefähr 80 Kilometer nordwärts gefahren, nach Massa Carrara. Da war die Besichtigung von einem Marmorbruch im Programm. In drei Täler in die Apuanischen Berge wird seit der Zeit der Römer der bekannte Carrara-Marmor abgebaut. Ein gewisser Marco hat uns da die Führung gemacht. Er hat bis vor kurzem eben im elterlichen Marmorbruch gearbeitet. Heutzutage ist der Abbau von Marmor in der Hand von ein paar wenigen, aber dafür ganz große Gesellschaften. Bei Marmor handelt es sich um Kalkablagerungen, die durch Verschiebungen von den Erdplatten eben aufgefaltet worden sein und somit an die Erdoberfläche gekommen sein. Marmor wird mit Seilsägen von oben nach unten aus dem Berg eben außer geschnitten. Erklärt ist ins auch worden, wie früher die riesigen Marmorblöcke in Schwerarbeit mit Ochsenkarren ins Tal geführt worden sein. Nach der Besichtigung haben wir nachher endgültig unsere Heimreise angetreten. Und zwar ist da erst gegangen über den Passo della Chiesa, zurück in die Boebene und weiter auf die Brenner Autobahn und nachher allem nordwärts bis nach Bozen bzw. bis nach Brixen. Wie allem haben wir auf der Rückreise über unsere Reiseerlebnisse und Eindrücke ausgetauscht und einhellige Meinung ist gewesen, dass die Reise wieder ausgezeichnet gelungen ist. Das ausgewählte Ziel war ganz besonderes und sicherlich eine Reise wert. Das Programm war ganz abwechslungsreich, es hat Kultur beinhaltet, Natur, Technisches und Kulinarisches und auch viel Geselliges. Die Heimreise war natürlich auch Gelegenheit, in denjenigen zu danken, die es uns ermöglicht haben, dass wir die Reise erleben haben können und auch die schönen Tage, was hinter uns gelegen sein. Da war der Nikolaus zu nennen als Initiator und Motor für das Vorhaben. Nachher der Johannes, der wie gesagt vieles Organisatorisches übernommen hat. Viele Helfer, die bei der Umsetzung und Durchführung geholfen haben. Unser Chauffeur Daniel und nicht zuletzt unsere sehende Begleiter, die allem gern mit uns auf Reisen gehen, uns ihre Augen leihen und uns somit helfen, dass wir die Schönheiten von der Welt entdecken können. Natürlich haben wir auch Pläne für zukünftige Reisen geschmiedet und haben auch Wunschziele gesammelt. Und somit besteht gute Hoffnung, dass wir auch im nächsten Jahr wieder zur neuen Kulturreise aufbrechen und zu neuen Abenteuern eben aufbrechen können. Mir bleibt jetzt nichts mehr, als eigentlich noch einen guten Sommer zu wünschen. Habt eine gute Zeit und dann hören wir uns wieder einmal da auf der Kontakte. In alle alles Gute, vielen Dank, die Gabi.
Wir sind nun am Ende dieses Hörbriefes angekommen. Wir hoffen, dass für jeden von euch etwas dabei war und wünschen euch noch einen schönen Sommer. Bis zum nächsten Mal im Oktober. Magdalena und Veronika.